Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Wochenschau. Am vergangenen Sonntag ist der tschechische Ex-Präsident Václav Havel auf der Weltfriedenskonferenz in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur mit dem Hauptpreis geehrt worden. Der an ihn verliehene Preis für seinen unerschrockenen alltäglichen Einsatz im Kampf für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt und für seine Verdienste bei der Durchsetzung und Wahrung der Prinzipien der Freiheit und gegenseitigen Toleranz wurde in Havels Abwesenheit vom tschechischen Botschafter in Malaysia Vítězslav Greppel entgegengenommen. Das oberste Kontrollamt NKU in Tschechien will wegen des vom Schulministerium lancierten Projektes Internet in die Schulen Strafanzeige erstatten. Die Polizei soll untersuchen, wer verantwortlich dafür ist, dass mindestens 84 Millionen Kronen, umgerechnet rund 29 Millionen Euro, unwirtschaftlich verwendet worden seien, informierte am Dienstag eine Sprecherin des Kontrollamtes. In Anwesenheit von Hauptdarsteller Sean Connery hat der Fantasy-Abenteuerfilm Liga der außergewöhnlichen Gentlemen am Dienstagabend in Prag seine Europapremiere erlebt. Die Dreharbeiten vor genau einem Jahr in Prag hatten wegen des verheerenden Hochwassers der Moldau unterbrochen werden müssen. Unter dem Eindruck der Umweltkatastrophe wählte Connery die tschechische Hauptstadt vor einigen Wochen als Ort der Europapremiere und mit Spenden die Opfer der Überschwemmungen zu unterstützen. Die Einnahmen des Abends, umgerechnet rund 53.000 Euro, wurden vor der Filmvorführung dem Prager Oberbürgermeister Pavel Bem sowie Ex-Präsident Václav Havel und seiner Frau für ihre Stiftung Vision 97 überreicht. Der Tschechische Rat für Opfer des Naziregimes hat am Mittwoch in Prag ein Büro geöffnet, in dem Experten Menschen helfen werden, die während des Zweiten Weltkriegs um ihr Eigentum kamen und bislang erfolglos Entschädigungsanträge stellten. Diese Art der Entschädigung wird im Rahmen des deutschen Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Naziregimes von der Internationalen Organisation für Migration erledigt. Der Tschechische Rat für die Opfer des Naziregimes ist der Meinung, dass die Organisationen entschädigt werden, als dies möglich wäre. Die Hitzewelle hat am vergangenen Mittwoch in Tschechien einen neuen Höhepunkt erreicht. In einigen Orten der Tschechischen Republik wurden die bisherigen Temperaturrekorde gebrochen. Am Prager Clementinum wurde mit 36,8 Grad der Temperaturrekord aus dem Jahr 1861 gebrochen. In Plzeň-Bolovec wurde eine Rekordtemperatur von 38,3 Grad gemessen. Ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe in Tschechien und Deutschland ist der tschechische Premier Wladimír Špidla am Freitag im Grenzort Šmilka mit seinem sächsischen Amtskollegen Georg Milbrat zusammengetroffen. Hauptthema des Treffens war die Zusammenarbeit beim Hochwasserschutz. Soweit die Wochenschau. In Tschechien gibt es gegenwärtig knapp 1200 Reisebüros, wobei jedes Jahr 3 bis 4 meistens kleinere Reiseunternehmen Konkurs anmelden. Vor 3 Wochen stand jedoch für kurze Zeit das weitere Schicksal des tschechischen Marktführers des Reisebüros Fischer auf der Kippe. Ob das irgendwelche Auswirkungen auf den heimischen Reisemarkt bzw. die Kunden haben könnte, erfahren Sie im folgenden Schauplatz von Silja Schultheiß und Robert Schuster.
Schauplatz. Das Verreisen gehört seit einigen Jahren zweifellos zur Lieblingsbeschäftigung vieler Tschechen. Von den insgesamt 10 Millionen Bürgern verbringen jährlich etwa 1,5 Millionen ihren Urlaub im Ausland. Ungefähr eine weitere 500.000 begibt sich wiederum innerhalb des Landes auf Reisen. Umso empfindlicher reagieren die Tschechen natürlich auf regelmäßige Medienberichte, dass der eine oder andere Reiseveranstalter vor dem Aussteht und er seinen Verpflichtungen gegenüber den Kunden nicht mehr nachkommen kann. Das buchstäbliche Annus Horribilis war in diesem Zusammenhang das Jahr 1997, denn damals verging gerade in den Sommermonaten nicht eine Woche, in der nicht irgendein Reisebüro in Schwierigkeiten geraten wäre. Viele Urlauber blieben dann in ihren Feriendomizilen hängen und sind oft nur mit äußerster Mühe in die Heimat zurückgekehrt. Der lange ersehnte Urlaub wurde so oft zum Albtraum.
Seither schien der heimische Reisemarkt stabilisiert zu sein, bis vor 3 Wochen Informationen publik wurden, wonach das Reisebüro Fischer, welches das größte Unternehmen der Reisebranche in Tschechien ist, vom Konkurs bedroht ist. Welche Auswirkungen kann das generell auf das Vertrauen der Kunden in die Reiseunternehmen haben? Denn schließlich waren es vor allem die großen Anbieter, die bis dahin als besonders sicher galten und denen es gelungen ist, viele Kunden anzuziehen. Diese Frage stellte Radio Prag Oldřich Freidinger von der Assoziation der tschechischen Reisebüros und Reiseunternehmer.
Ta situace je výsledkem určitého historického vývoje, když začátkem 90. let docházelo k bouřlivému.
Diese Situation ist die Folge einer ganz konkreten historischen Entwicklung. Als es zu Beginn der 90er Jahre zu diesem riesengroßen Boom im Bereich des Fremdenverkehrs gekommen ist, führte das in der Reisebranche bis zum Jahr 1997 zu atemberaubenden Wachstumsraten. Im besagten Jahr 1997 übertraf das Angebot etwa dreimal die an der Kaufkraft gemessene Nachfrage. Vielen war klar, dass dieser Stand langfristig nicht haltbar ist. Es hat aber leider allzu lange gedauert, bis auch hier Gesetze zum Schutz der Verbraucher verabschiedet wurden. Und leider wurde das auch erst durch die negative Erfahrung des Jahres 1997 beschleunigt. Nach den drei Jahren, in denen nun das Gesetz gilt, wissen wir, wo die Schlupflöcher sind. Und wir versuchen nun deshalb, im Interesse der Verbraucher eine entsprechende Gesetzesänderung durchzusetzen. Es gehört auch zu den vorrangigen Zielen unserer Vereinigung, zu einer weiteren Kultivierung des tschechischen Reisemarkts und der gesetzlichen Grundlagen beizutragen.
Der Konkurs von Václav Fischers Reisebüro konnte vor einigen Tagen noch abgewendet werden, indem es in letzter Sekunde gelungen ist, einen finanzstarken Partner für das Unternehmen zu finden. Trotz dieses positiven Ausgangs wurde aber deutlich, dass nicht nur kleine oder mittelgroße Reisebüros in Schwierigkeiten geraten können, sondern auch die sogenannten großen Spieler davor nicht gefeit sind. Welche Auswirkungen auf den tschechischen Reisemarkt hätte das mögliche Wegbrechen der großen Anbieter wie eben Fischer oder dem ehemals staatlichen Reisebüro Cedoc? Das war unsere nächste Frage an Herrn Freidinger.
Prohlášení pana Fischera na tiskové konferenci ze 3. srpna tohoto roku.
Die Aussage von Herrn Fischer auf der Pressekonferenz vom 3. August, wonach der Konkurs seiner Firmen zu einer Destabilisierung des heimischen Markts führen würde, haben wir aufs Schärfste zurückgewiesen und dagegen protestiert. Gegenwärtig gibt es in Tschechien mehr als 1000 Reiseanbieter, deren Angebot um mehr als die Hälfte die Nachfrage übersteigt. Wenn es also einen davon, wenn auch den größten, nicht mehr geben würde, so bin ich davon überzeugt, dass diese Lücke von den Konkurrenten schnell wieder gefüllt werden würde.
Die Reisebranche ist wohl wie keine andere anfällig für neue Entwicklungen und Trends. Die Reiseunternehmer versuchen, dem Rechnung zu tragen und flexibel zu sein. Laut dem Branchenkenner Freidinger kommt das Verhältnis zwischen Kunden und Reiseanbietern einem gegenseitigen Wechselspiel gleich, welches dazu führt, dass die ganze Branche lebendig bleibt. Er hält auch nichts von jenen düsteren Prognosen, die gerade im Sommer oft in den Medien bezüglich der weiteren Entwicklung auftauchen. Der Tourismus sei laut Freidinger ein sehr vitaler Bereich und auch die Bereitschaft der Touristen, Entbehrungen auf sich zu nehmen, scheint da fast grenzenlos zu sein. Ebenso verfrüht seien auch Spekulationen, wonach die Zeit der Niedrigst- und Billigstpreise endgültig vorbei sei und es in naher Zukunft zu einem empfindlichen Preisanstieg kommen wird. Im Gespräch mit Radio Prag begründete das Freidinger wie folgt.
Ich meine, dass nicht nur in Tschechien, sondern in ganz Mitteleuropa und auch in Deutschland es einen derart großen Konkurrenzdruck auf die Reiseveranstalter gibt, dass die Gewinnspanne in vielen Fällen so niedrig ist, dass sie lediglich das Überleben des Unternehmens ermöglichen. Die Höhe der Preise ist etwa nicht nur von der Höhe der Versicherung abhängig, sondern generell von den Angeboten der Fluggesellschaften, der Hotelbetreiber und so weiter. Manchmal kommen aber den Kunden auch außergewöhnliche Situationen entgegen, wie zum Beispiel zu Jahresbeginn, als im Zuge der unsicheren Lage am Persischen Golf etwa in Ägypten die deutschen oder britischen Touristen ausblieben. Die Betreiber haben dann die Preise auf ein Niveau gesenkt, dass sie auch für tschechische Reisende attraktiv wurden. So wurde etwa ein 10-tägiger Aufenthalt in einem 4-Sterne-Hotel am Roten Meer schon für knapp 7.000 Kronen, umgerechnet 230 Euro, angeboten. Ich denke, dass so eine Gelegenheit nicht wiederholbar ist.
Heißt das also, dass die Tschechen, die Entwicklung in der Weltpolitik hin oder her, sich auch zu Krisenzeiten nicht von ihrem Urlaub am Meer abhalten lassen? Reisefachmann Freidinger fügt dann noch hinzu.
Natürlich sind sich die Tschechen der Gefahren bewusst, aber dieser mögliche Unsicherheitsfaktor spielt in ihren Überlegungen eine weitaus geringere Rolle als bei anderen. Das zeigen zum Beispiel auch die Statistiken über die Tourismusentwicklung während der ersten drei Monate diesen Jahres, also als der Krieg im Irak gab und in Fernost sich die SARS-Infektion verbreitete. Während die Zahl der ausländischen Besucher Tschechiens etwa um 5% abnahm, war die Zahl jener Tschechen, die zum Urlaub ins Ausland fuhren, praktisch gleich wie im Jahr zuvor. Der einzige Unterschied war, dass die Tschechen in den ersten drei Monaten dieses Jahres etwa 1 Milliarde Kronen mehr für ihre Reisen ausgegeben haben. Also mit anderen Worten, in Tschechien reagierte man anders als etwa in England, Amerika, Japan oder anderen Ländern.
Amerika, Anglia, Japonsko a podobne.
In der Assoziation der tschechischen Reisebüros, deren Sekretär unser Gesprächspartner Oldřich Freidinger ist, sind insgesamt 175 meist kleine und mittelgroße Reisebüros aus allen Regionen des Landes vertreten. Das ermöglicht der Assoziation auch einen relativ umfassenden Einblick in das Reiseverhalten der Tschechen. Lassen sich also etwa innerhalb der vergangenen 5 Jahre in dieser Hinsicht irgendwelche gravierenden Veränderungen feststellen? Das war unsere abschließende Frage an Oldřich Freidinger von der Assoziation der tschechischen Reisebüros.
Seit dem Beginn der 90er Jahre, als man das erste Mal ungehindert ins westliche Ausland reisen durfte, hat sich natürlich vieles verändert. Längst vorbei sind die Zeiten, wo man in alten, klapprigen Bussen nach Venedig oder Amsterdam fuhr, im Bus auf irgendwelchen Parkplatz übernachtete und auf eine Propangasflasche Tee kochte. Die tschechischen Touristen sind erwachsener und erfahrener geworden. Längst werden sie in den ausländischen Tourismusgebieten nicht mehr als die armen Verwandten angesehen. Man kann sogar sagen, dass das Reisen ins Ausland heute für viele Tschechen zum Lebensstil dazugehört. Es besteht somit ein großes Potenzial für eine weitere Entwicklung des Fremdverkehrs. Die Touristen aus Tschechien sind heute anspruchsvoller und die meisten geben sich nicht mehr nur mit Billighotels zufrieden. Bei der Art und Weise, wie man an sein Urlaubsziel gelangt, nehmen in letzter Zeit die Flugreisen sehr stark zu.
Soweit Silja Schultheiß und Robert Schuster mit ihrem heutigen Schauplatz über die tschechische Reisebranche. Mit den Wetterkapriolen beschäftigt sich Lothar Martin in dem nun folgenden Feuilleton.
Glauben Sie an Zufälle, liebe Hörerinnen und Hörer? Oder sind Sie gar abergläubisch? Ich für meine Person möchte das nicht behaupten. Aber wenn man so auf den August starrt, dann muss man sich schon Gedanken machen. Oder etwa nicht? Im vorigen Jahr kam er uns ja nun ganz, ganz feucht daher. Wasser ohne Ende, den uns dieser August da bescherte. Vor allem an der Moldau, der Elbe, der Donau und deren Nebenflüssen ließ er es ergießen. Krumau, Budweis, Prag und die böhmische Schweiz waren hierzulande halb abgesoffen, nachdem er all seine Schleusen geöffnet hatte. So ein feuchter Bruder ist er also, dieser August. Aber nicht doch. Das war er, im vorigen Jahr. Heuer ist er wie verwandelt und furztrocken. Er lässt uns förmlich schmoren. Aber warum nur? Haben wir es nicht verstanden, mit dem Wasser, was er uns im Vorjahr im Übermaße gab, besser hauszuhalten? Aber nein, auch bei seinem Gastspiel in diesem Jahr lässt er das Wasser wieder laufen, dieser August, nur eben anders. Von unserer Stirn, durch unsere Kehlen oder per Duschstrahl an unserem Körper herab. Nur spüren wir sie kaum, diese Nässe, die uns im Vorjahr fast ertrinken ließ und alles mitnahm, was nicht nied- und nagelfest war. Als das Wasser abgeflossen war, hinterließ es nur noch einen Krater der Verwüstung. Schutt und Schlammberge türmten sich, die schlafmützige Sonne schaffte es kaum, all den feuchten Dreck zu trocknen. Ist das vielleicht der Grund, warum der August diesmal der Sonne so in den Ohren lag und mahnte, »Scheine, liebe Sonne, scheine, so weit und breit es nur geht.« Aber man kann es ja auch übertreiben. Warum müssen es denn nun gleich wieder Rekorddampfbäder sein, wie an diesem ominösen 13. August, als uns dieser August hier in Prag die Luft auf 36,8 Grad Celsius erhitzte? So etwas hat er noch nie getan, seit 1775, als man hier an der Moldau begann, diese Glut per Thermometer zu messen. Auch in Kopišti bei Mostbrücks ließ er es glühen. Satte 38,9 Grad Celsius heizte er dort ein. Und erst in Berlin, der größten Stadt Deutschlands, da spielte er total verrückt. Ach nicht doch, das war ja schon vor 42 Jahren, als eine Herrscher uniformierter Hitzköpfe gleich eine ganze Mauer baute und das mitten durch die Stadt. Vielleicht musste man schon damals, dass man eines schönen Augusttages eine solche Mauer schon benötigen werde, um in ihrem Schatten Abkühlung zu finden. Aber warum hat man sie dann schon 1989, also 14 Jahre zu früh, wieder abgerissen? Richtig, damals kannte man bei den Urhebern ja nur die Planwirtschaft. Und bei der Planung dachte man immer nur für 5 Jahre im Voraus. Aber das Volk hat dieses unrentable Wirtschaftssystem eh nicht verstanden und ist dann auch abgeschafft, mitsamt der Mauer. Schade nur, dass dies vor dem Jahr 2002 passierte. denn im vergangenen Jahr hätte man die Berliner Mauer in Prag, als hier die Moldau gefräßig über die Ufer trat, als Schutzwall ganz gut gebrauchen können. Bei der Künstlerinsel Kampa, im Stadtteil Karlin oder im Prager Zoo zu Troja. Aber wer glaubt denn schon an Zufälle? Sie doch nicht etwa.
Bei Radio Prag geht es weiter mit dem Kultursalon mit und von Katrin Sliva.
Arabella die Märchenbraut, Lucy der Schrecken der Straße, Pantau. Wer kennt sie nicht? All diese Filmfiguren haben tschechoslowakische ebenso wie deutsche Fernsehzuschauer in ihren Bann gezogen. Und auch heute noch gilt im deutschen Fernsehen kein Weihnachtsfest ohne die drei Nüsse für Aschenbrödel. Der kleine Maulwurf ist aus der Sendung mit der Maus ebenfalls nicht mehr wegzudenken. Im heutigen Kultursalon gehen wir der Frage nach, was diese Filme gemeinsam haben, wie sich die deutsch-tschechischen Filmbeziehungen in der Vergangenheit gestaltet haben und wie sie gegenwärtig sind. Bei der Gelegenheit stellen wir Ihnen außerdem ein Filmfestival vor, von dem Sie vielleicht noch nicht gehört haben. Hierzu heiße ich Sie herzlich willkommen. Pantau, so tschechisch der Name dieser Filmfigur auch klingt, ganz tschechisch ist der Mann mit der Melone und der berühmten Handbewegung nicht. Er ist das Produkt einer deutsch-tschechischen Liaison, auch Koproduktion genannt. Das gilt auch für Arabella, Lucy und viele andere Fernsehlieblinge, die ihren Weg auf die Bildschirme in den 1970er und 80er Jahren gefunden haben. Immer wieder werden Wiederholungen dieser Filme und Serien ausgestrahlt. Es scheint, als sei es in den letzten Jahren jedoch sehr ruhig geworden um den gemeinsamen tschechisch-deutschen Film. Ob es überhaupt noch gemeinsame Projekte gibt, erzählt uns Philipp Albrecht, der tschechische Filme im deutschsprachigen Ausland vertreibt.
Also es gibt in der Tat viele deutsche Teams, die in Tschechien Filme drehen, wobei man muss da ein bisschen unterscheiden, weil das wirklich sind teilweise reine Auftragsproduktionen, also sprich die deutschen Filmteams mieten sich tschechische Studios, mieten sich tschechische Fachleute und so weiter, drehen die Filme in Prag. Aber unser Ziel ist es langfristig zu sagen, wir möchten also bereits im Beginn des Films, also bereits was das Drehbuch anbelangt, die Autoren, die Schauspieler anbelangt, das zusammenzuführen. Und es gibt, sag ich mal, jetzt Versuche, da darf ich noch nichts dazu sagen, was es genau für Filme sind, aber es gibt also Versuche jetzt wirklich wieder Koproduktion gerade im Kinderfilmbereich auf die Beine zu stellen, die, sage ich mal, im Geist von Pantau ähnlich wieder in beiden Ländern gleichzeitig ansprechen sollen, wo auch dann Schauspieler und auch das Team aus beiden, also Deutschland und Tschechien aus beiden Ländern auch dann sein wird.
Soll heißen, nur weil ein Film aus Gründen, beispielsweise der Kostenersparnis, in Tschechien gedreht wird, ist es noch lange kein deutsch-tschechischer Film. Woran liegt es, dass die Kooperation in diesem Bereich nachgelassen hat, wenn sie sich doch in der Vergangenheit außerordentlich bewährt hat?
Die Blütezeit war eigentlich in den 70er Jahren, aus dem Grund, weil es gab in Deutschland verschiedene Chefs, von gerade vom Westdeutschen Rundfunk beispielsweise, die also sehr viele Kontakte in Tschechien hatten und damit auch sehr viele Produktionen initiiert haben mit deutschem Geld in Tschechien. Und dann, das ging also, sag ich mal, bis Ende der 80er Jahre und dann mit der Wende, also sehr viel geändert, die Leute sind dann auch gegangen und so weiter. Und dazu kam, dass die Leute, die das in Deutschland gemacht haben, altersmäßig langsam in Ruhestand gegangen sind und dadurch so ein Vakuum entstand, dass eben die junge Generation das nicht mehr weitergeführt hat. Und eigentlich erst, sag ich mal, seit 1997, 98 ist wieder auch durch, sind wir dabei, eben mal diese alten Sachen anzuknüpfen und im Endeffekt mit der neuen Generation an Leuten diese Kontakte wieder aufleben zu lassen, eben indem wir auch deutsche Leute nach Tschechien holen, umgekehrt. Wir haben sehr intensiv in den letzten Jahren eben wieder tschechische Filme nach Deutschland auch verkauft und überhaupt angeboten und es wurden auch gesendet und so weiter.
Philipp Albrecht verkauft nicht nur tschechische Filme nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er ist auch Mitorganisator eines Kinder- und Jugendfilmfestivals, das alljährlich in der mährischen Stadt Zlín stattfindet. Es feierte in diesem Jahr bereits seinen 43. Geburtstag und gilt somit als ältestes Kinder- und Jugendfilmfestival Europas. Und es hat eine Besonderheit, den sogenannten Deutschen Tag. Philipp Albrecht war an der Planung dieses Tages maßgeblich beteiligt und klärt uns nun darüber auf, was es damit auf sich hat.
Dieser Deutsche Tag soll im Endeffekt Fachleute und auch also VIPs, also Prominente aus Deutschland und Tschechien zusammenführen in Zlín, dass sie sich austauschen über Entwicklungen im Filmbereich, also was in Deutschland für Filme gemacht werden, was in Tschechien für Filme gemacht werden, welche Ideen man gemeinsam machen könnte. Also das langfristige Ziel ist eigentlich, wieder aufleben zu lassen, Co-Produktionen, dass man langfristig, sage ich mal, diese Zusammenarbeit im Endeffekt wieder stattfinden lässt. Also wir haben die Wettbewerbsfilme gezeigt, die in Zlín liefen. Das war einmal das Fliegende Klassenzimmer, was in Deutschland ein Riesenerfolg im Kino war. Und daneben Herz im Kopf, das ist ein Film, den wir deswegen nach Zlín ausgesucht haben, weil das ein Film ist, der sich beschäftigt mit einem deutschen Jungen, der sich verliebt, ein polnisches Au-pair-Mädchen. Dieses polnische Au-pair-Mädchen spielt eine sehr bekannte polnische Jungschauspielerin, die übrigens, was sehr interessant, hat mir der Produzent erzählt, kein Deutsch spricht und das Drehbuch wirklich phonetisch auswendig gelernt. Unglaubliche Leistung eigentlich, wenn man das nimmt.
Nicht nur die soeben erwähnten Filme reisten in diesem Jahr von Deutschland ins mährische Zlín. Auch Regisseure, Produzenten und einige der Schauspieler waren auf dem Festival zugegen. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Producers Panel die finanzielle Seite des Filmemachens diskutiert, und zwar unter Anwesenheit von deutschen und tschechischen Filmfachleuten. Und wenn wir schon beim finanziellen Aspekt sind, gibt es tschechische Filme, die in jüngster Vergangenheit in Deutschland Erfolge feiern konnten? Das sagt uns Philipp Albrecht.
Was in Deutschland sehr erfolgreich lief, das war die Serie, das sind eigentlich zwei Filme, das ist Teuflisches Glück, Spekla Štěstí, das ist auf Tschechisch, das ist von Zdeněk Troška, ein sehr bekannter tschechischer Regisseur im Kinder- und Kinderfilmbereich. Und da sind zwei Filme entstanden und dazu eine 10-teilige Fernsehserie, also mit 10 Teilen, 30 Minuten. Und die ist in Deutschland, sogar in Österreich, wir haben es also nach Deutschland, Österreich und die Schweiz sehr gut also unterbringen und verkaufen können. Das lief in allen diesen drei Ländern eigentlich sehr gut, einschaltquotenmäßig. Und jetzt ganz aktuell haben wir beispielsweise die Mühlenprinzessin von Zdeněk Troška den Film auch nach Deutschland unterbringen können. Also inzwischen ist Zdeněk Troška in Deutschland auch so ein bisschen Begriff wie Václav Horlíček für sehr gute tschechische Kinderfilme eigentlich. Daneben noch Jugendfilme, Unos Domo, die Entführung nach Hause. Das ist auch von einem Regisseur entstanden, Ivan Pokrin, der lange in Deutschland gelebt hat.
Philipp Albrechts Optimismus, was mögliche Erfolge des tschechischen Films in Deutschland betrifft, gilt für das Medium Fernsehen. Kinofilmen räumt er nur geringe Chancen ein, sich auf dem deutschen Markt durchzusetzen.
Ich gelte so ein bisschen in der tschechischen Medienbranche als Skeptiker, was Kino anbelangt. Es gab eine große Ausnahme, das ist klar, das ist Kolja. Wobei Kolja natürlich durch diesen Oscar und die Welle kam von Amerika im Endeffekt zurück, diese Erfolgswelle. Alle anderen tschechischen Filme, die im Kino versucht wurden, das war Wir müssen zusammenhalten, das war jetzt also der Dark Blue World von Sverak, die sind im deutschen Kino relativ gefloppt. Und es ist auch relativ einfach zu erklären, warum, war einfach, ich denke mir, die Konkurrenz im deutschen Kino einfach viel zu groß ist, dass jetzt solche, sage ich mal, doch Artfilme und Minderheitenfilme einfach bestehen. Also unser Ziel, mein Ziel ist es, dann lieber zu sagen, ich bringe die Filme solide im Fernsehen unter, zu guten Sendezeiten, guten Sendeplätzen, als jetzt dieses Risikokino zu wagen. Also ich wüsste auch momentan nicht, sage ich mal, welcher tschechische Film wirklich fürs Kino, aus kommerzieller Sicht jetzt gesehen, fürs Kino wirklich sinnvoll wäre eigentlich zu geben.
Dann hoffen wir also, dass durch das Festival in Zlín so viele neue Kontakte geknüpft werden konnten, dass bald neue deutsch-tschechische Filme entstehen. Hiermit schließen wir unseren heutigen Kultursalon und freuen uns, Sie in einer Woche wieder hier begrüßen zu dürfen.
Sie hörten den Kultursalon von Katrin Sliwer. Damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od